Es hat einfach einen Wert, sich ein Ziel zu setzen und dran zu glauben und das wirklich zu verkörpern und darauf hinzuarbeiten. Und weil, ja, Ziele reißen auch irgendwie mit und setzen einfach eine positive Energie frei.
Herzlich willkommen zu Voll auf Kurs, dem Podcast, in dem ich erkunde, wie wir trotz Unsicherheiten entscheidungsfähig bleiben. Hier geht es um Ziele, Verantwortung und Zuversicht. Außerdem um den ehrlichen Blick hinter die Kulissen von Karriere und Unternehmertum. Ich bin Larissa Zeichert, Unternehmerin, Investorin und jemand, der fest daran glaubt, dass Neugier der zentrale Treiber für Innovation, Lernen und die Bereitschaft ist, Veränderung als Chance zu sehen. Das Einzige, was uns dabei im Weg steht, ist das verdammte Risiko. Die Angst, dass es schiefgehen könnte. Deswegen habe ich mir heute einen besonderen Gast ausgesucht, um genau darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Boris Herrmann.
Ich freue mich, hier zu sein.
Du bist deutscher Profisegler, Team Malizia Gründer und bekannt für dein Engagement für Klimaschutz und Meeresforschung. Wer dem Team Malizia folgt und von außen auf deine Welt schaut, sieht vor allem eins: Abenteuer, Geschwindigkeit, ganz viel mehr und die Freiheit. Hast du manchmal das Gefühl, du lebst in deinem eigenen Traum?
Ja, ich lebe meinen Traum und gleichzeitig glaube ich, das, was ich tue, ist natürlich auch eine Projektionsfläche für viele, die vielleicht in ihrem beruflichen Alltag nicht ganz so sehr ihren Traum ausleben können. Und das ist auch ein Teil meiner Rolle.
Ich habe von dir gelernt, dass 7.120 Menschen auf den Mount Everest geklettert sind. Ich glaube, ein Neujahr ist gerade dabei. 721 waren im Weltall und nur 146 sind bei der Wendy Globe mitgesegelt. Du bist einer davon. Was bedeutet Risiko für dich?
Also, ich habe mal irgendwann gesagt, was gibt es für ein größeres Risiko, als meinen Traum nicht zu leben oder meinen Traum zu verpassen? Und dieser Gedanke kam mir in jüngeren Jahren, am Anfang des Studiums, war auf völlig banale Art und Weise im Alltagsverkehr auf dem Fahrrad eine gute Freundin ums Leben gekommen. Mitten aus dem Leben gerissen. Und da dachte ich einfach, dieses Leben, dem schulden wir auch was. Und wenn wir Träume haben, ist eigentlich das größte Risiko, was es gibt, irgendwie die Zeit zu verpassen. Oder irgendwann ist es zu spät und Träume aufzuschieben.
Wahnsinn. Hinter den bunten Bildern steckt aber auch eine permanente Risikobewertung. Du hast gerade als Profisegler Wetter, Technik, Schlaf, Finanzierung, dein Team und auch Entscheidungen die ganze Zeit im Blick. Glaubst du, jedes Risiko ist kalkulierbar?
Also, ich denke ehrlich gesagt gar nicht so viel über Risiko nach jetzt. Obwohl, nee, das ist Quatsch. Ich denke schon viel über Risiko nach. Also ich versuche zum Beispiel, dass wir unsere Sachen, die wir machen, gut versichern. Wenn sich jemand in der Werft die Treppe runterfällt oder solche Sachen. Wenn wir Gäste an Bord haben, das ist auch ein ganz schön kompliziertes Thema, weil wir sind ja kein Berufsschiff, wir sind ein Rennboot. Und dafür gibt es jetzt gar nicht so exakte Regeln und Normen. Und dann gibt es immer riesige Fragen, wie ist sowas eigentlich versicherbar? Wenn ich jetzt an mein eigenes Risiko segel, wenn ich da um die Welt düse, würde ich nochmal unterstreichen, also aus meiner Sicht nicht als Hasardeursport irgendwie einzuschätzen. Es gibt ja auch diese Extremsportarten, wo Leute ganz dicht an irgendwelchen Klippen mit solchen Wingsuits vorbeifliegen oder so, wo man denkt, die sind auch so ein ganz klein bisschen lebensmüde.
Natürlich nicht.
Nee, ich finde das ein Riesenunterschied, weil da ist auch jetzt seit, ich glaube, 25 Jahren nichts Ernstes passiert, jedenfalls wo jemand körperlich zu Schaden oder ums Leben gekommen wäre. In unserem Sport. Und das gibt es eigentlich, also damit ist es eigentlich ein ziemlich sicherer Sport. Ich meine, beim Fußball passiert mehr, die verletzen sich ständig. Oder beim Bergsport ist tatsächlich relativ gefährlich, ist wahrscheinlich einer der gefährlichsten Sportarten. Die Leute, die jetzt auf die Gipfel klettern und dann da von schlechtem Wetter überrascht werden. Aber viele Sportarten sind durchaus mit Risiko und Gefahr. Aber was wir da draußen machen, solange wir nicht über Bord fallen und solange das Schiff nicht untergeht, ja, ist das Risiko überschaubar, würde ich sagen.
Risiko kann ja auch was Produktives sein. Also der richtige Umgang damit macht ja auch Mut, oder?
Ja, genau. Also natürlich ist die Wahrnehmung auch total verschoben wahrscheinlich. Also da draußen sind wir natürlich auch in einer der letzten Wildnisse unseres Planetens. Also inmitten des Südpazifiks gibt es so einen Punkt, den haben Mathematiker berechnet. Der ist der am weitesten entfernte Punkt auf dem Ozean von allen Landflächen und Inseln und irgendwelchen Felsen. Die nächste Inselgruppe ist tatsächlich irgendwie 2000 Kilometer entfernt oder 2000 Seemeilen sogar entfernt. Das ist nur so eine kleine Gefelsformation irgendwo in der Antarktis. Also da ist man wirklich richtig weit weg von allem und wenn uns da was passiert, dann treiben wir da rum und dann müssen wir irgendwie sehen, wie wir weiterkommen. Weil wir einfach, da kann man nicht mal eben hinfliegen. Dafür bräuchtest du schon so einen besonderen Jet, der eben richtig weite Strecken schafft. Und ein Hubschrauber kann sowieso nur in Küstennähe zum Einsatz kommen. Das heißt, in der Geschichte des Vorne Globes, ist jetzt 40 Jahre alt, als die Schiffe noch nicht so zuverlässig waren und öfter was passiert ist, früher die auch mal über Kopf liegen geblieben sind oder so. Oder einer der letzten großen Unglücksfälle war ein Typ, der hat sich das Becken gebrochen.
Oh, mies.
Und lag dann, der war auf dem
Den Schmerz spüre ich direkt.
Der war auf dem, Jan Elias, kennen wir gut, der ist auch mit uns, mit Team Malizia im letzten Ocean Race auf zwei Etappen an Bord gewesen. Und er war beim Vorne Globe auf dem Vorschiff und wollte einen Segelwechsel machen. Das war nach dem Sturm, wo er eigentlich dachte, es ist schon irgendwie safe. Und dann kam das Boot ins Surfen auf einer Welle, ist mit Vollspeed die Welle runtergedonnert, in die nächste Welle reingeschossen und hat das Wasser an Deck, hat ihn dann so gewaltsam nach hinten gerissen und gegen die Reling geschleudert. Und dann hing er irgendwie in seinem Lifebelt außenbord und wurde von der nächsten Welle wieder, also völlig dramatisch. Und dann hat er sich dabei das Becken gebrochen, konnte sich nur so ins Boot robben. Und wir haben aber am Eingang des Schiffes tatsächlich so Adrenalin und Schmerzmittel. Und damit konnte er dann irgendwie so gerade zum Satellitentelefon kommen. Und dann war die schlechte Nachricht, du musst jetzt 10 Tage warten, weil die australische Marine so eine Fregatte bemannt mit 150 Leuten und dann erst mal losfährt und dann brauchen die 10 Tage darüber zu dampfen.
Und du redest jetzt immer von wir, aber ihr seid ja schon immer alleine auf dem Boot, richtig?
Meistens ja. Es gibt ja auch Rennen mit Mannschaft, aber in der Situation war der Kollege alleine.
10 Tage auf so eine Rettung warten, mit kalkuliertes Risiko, ja. Ich finde es spannend. Ich glaube, dass im normalen Leben Menschen kleinere Risiken haben, die umtreiben. Zum Beispiel in unserer Gesellschaft steigende Lebenskosten, politische Unsicherheiten. Das sind alles Dinge, die Angst machen. Glaubst du, es lohnt sich, der Angst zu folgen? Oder was machst du zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle?
Ich weiß nicht. Also ich habe eigentlich nicht so oft das Gefühl, dass ich die Kontrolle verliere, aber ich würde schon sagen, dass ich relativ oft so eine diffuse Angst oder vielleicht auch so eine Unsicherheit habe. Das ist vielleicht fast, es wird mir jetzt erst so bewusst, in meinem zunehmenden Alter, das ist vielleicht auch so
ich glaube, wir sind gleich alt, plus 45,
44,
ne?
Ja.
Nee, du wirst aber doch jetzt 45. Ich bin unsicher. Puh, ich dachte, ich muss nochmal rechnen.
Nee, genau. Und dass irgendwo ist da so eine Unruhe und so eine Angst. Und ich glaube, das Tolle an so einer Herausforderung wie Vendée Globe ist eben auch, wenn ich das gut machen will, dann muss ich eben auch Angst loslassen und das auch lernen. Eben nicht nur Angst, aber auch Bedenken oder irgendwelche Vorstellungen, was man machen müsste. Oder ich glaube, wir alle tragen ja so viele Dinge in uns rum, die uns eigentlich so ein bisschen ausbremsen und unnötig Kraft kosten. Und viele Ängste sind einfach unbegründet. Und ich glaube, das ist eigentlich eine der schönsten Vorstellungen, wenn man das öfter schafft, eben es ist alles in Ordnung und man hat keine Sorgen, keine Angst, ist von nichts getrieben. Das kann natürlich nicht oft so sein, aber öfter vielleicht.
Oder zumindest in der Lage sein, die Angst und die Sorgen auszublenden, um klare Gedanken zu fassen. Im Unternehmerischen sagen wir ja manchmal, Ruhe bewahren ist die beste Form der Resilienz. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht sogar mehr dazu gehört. Hast du irgendwie so einen Trick, wenn um dich rum alles zusammenbricht, wie du dann trotzdem eine Entscheidung treffen kannst?
Also das ist mir bei unserem Segeln, aber auch bei dem unternehmerischen Teil eigentlich eher so ein Bild, dass ich denke, wenn Krisen da sind, ist es eigentlich immer am einfachsten. Und ich glaube, das habe ich auch schon bei anderen Leuten gehört. Es hat mir sogar mal so ein alter Seemann gesagt, wenn die Mannschaft anfängt zu murren, dann musst du nur eine kleine Krise an Bord herbeiführen, dann spuren wieder alle.
Verena Pauster sagt immer, Krisenzeiten sind Unternehmerzeiten. Geht ja in eine ähnliche Richtung, ne? Dass wir uns dann sammeln, wenn der Druck am höchsten ist.
Ja, Druck ist ja noch, also eine Krise, eine unmittelbare Krise, die jetzt wirklich in dem Moment ist, jetzt irgendwie wirklich ein Problem zu lösen, finde ich, ist insofern einfach, weil für alle ist klar, okay, unsere ganzen kleinen Ansprüche, die können wir mal jetzt nach hinten stellen. Jetzt im Moment müssen wir gemeinsam als Gruppe oder ich auch alleine als Skipper auf dem Boot, ich muss jetzt diese Krise lösen. Und das ist, finde ich, eigentlich so mental eher viel einfacher. Dann funktioniert man einfach. Und wenn es jetzt auf dem Boot, wir hatten ja beim letzten Ocean Race mit Mannschaft in Etappen um die Welt, sind wir da losgefahren und dann war auf einmal so ein großer Schaden am Mast und das war so eine der großen Krisen, die wir hatten. Und da hat mir dann auch die Mitseglerin Rosi, die an Bord war, sagt, oh, du warst da total ruhig in der Zeit so und sonst bist du immer so nervös. Und ich finde es manchmal viel schwieriger, wenn es so alles gerade ausgeht, aber man hat dann so, man weiß so, oh, da kommt, wo sind jetzt die nächsten Risiken? Und man muss das abwägen und Entscheidungen treffen, wo es jetzt nicht so klar ist, was man jetzt machen muss. Das finde ich oft viel schwieriger als die unmittelbare Krisensituation.
Vielleicht kickt da auch das Adrenalin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas passiert ja in so einem Moment, dass man dann doch mal tief durchatmet und den nächsten Schritt genau überlegt. Vielleicht auch da spürt der Körper irgendwie, das Risiko ist jetzt größer. Ich muss genau nachdenken, bevor ich eine Entscheidung treffe. Als ich das erste Mal ein Interview über dich gelesen habe, das ist wahrscheinlich 20 Jahre her, da ging es um das Thema Schlaf. Und es hat mich sofort gecatcht, weil in dem Interview hast du gesagt, du übst an der Ampel schlafen. Da dachte ich, das ist ja total krass, wie geht sowas eigentlich? Weil eine Ampelphase ist ja relativ kurz. Ich habe danach zwei Kinder gekriegt. Ich glaube, als Eltern perfektionieren wir kurzes Schlafen, Üben und auch schnell wieder aufwachen. Aber mal ganz im Ernst, schlafen und zur Ruhe kommen in einer Stresssituation, wie machst du sowas?
Ja, beim Einhandsegeln ist das Schlafen ein besonders schwieriges Thema. Aber auch beim Segeln mit der Mannschaft und ich glaube auch als Unternehmer, Unternehmerin, kann es total helfen. Die schöne Vorstellung mit der Ampel, die damit verbunden ist, ist ja, dass ich so viel Kontrolle über meine eigenen Emotionen haben möchte. Habe ich natürlich nie geschafft. Aber haben möchte.
Hat sich im Interview ganz anders gelesen.
Ja, genau. Also vielleicht bin ich einmal so ein bisschen eingenickt. Aber im Prinzip, eigentlich geht es ja darum, irgendwie, ich kann an einer Situation mitten am Tag, wo es eigentlich überhaupt nicht passt, den Gedankenstrom stoppen. Und den Frieden und die Ruhe finden, zu sagen, okay, ich lasse alles los und ich schlafe sogar kurz ein. Und wenn man körperlich erschöpft und ein bisschen müde ist, geht es natürlich viel einfacher. Aber das Schwierige ist ja, auf den Gedankenstrom so aufzuhalten. Und das spielt eben beim Segeln eine große Rolle. Wenn ich da kommt noch erschwerend hinzu, dass das Boot sich eben stark bewegt, oft wenn mehr Wind ist und dass es auch sehr laut sein kann. Übrigens, das Schwierigste zu schlafen ist, wenn man alleine segelt und dann kein Wind ist in der Regatta. Weil dann trägt das Boot, vielleicht fährt das Boot dann noch nicht mal mehr geradeaus, sondern der Autopilot macht Alarm. Oh, ich kann noch nicht mal Kurs halten. Das Boot dreht sich im Kreis und die Segel flappen hin und her im Seegang. Und die anderen fahren natürlich immer irgendwie gefühlt jetzt doch trotzdem noch weiter. Und dann kann man einfach nicht schlafen. Das ist tatsächlich das Schwierigste.
Also was ist schwieriger, zu schlafen oder loszulassen?
Also das Loslassen ist einfach die Voraussetzung fürs Schlafen. Also auch in so einer Situation, okay, das Boot dreht sich im Kreis, alles ist Mist, die anderen fahren noch eine hohe Geschwindigkeit und ich verliere jede Minute eine Seemeile Vorsprung auf die anderen. Dann zu sagen, okay, aber jetzt schlafe ich mal 5 Minuten. Und das ist natürlich, das ist sozusagen
essentiell, um später wieder schneller zu sein.
Genau,
aber
das ist
schwierig
so der Kern,
in dem Moment.
Ja, ein Stück weit auch der Kern unseres Sportes fast. Also das ist natürlich ein sehr technischer Sport, wo ganz viel dazu gehört. Aber irgendwo ist das, glaube ich, trennt am Ende die Spreu vom Weizen, wenn man irgendwie sagt, ich kann eben in so ganz kurzen Momenten wieder ein bisschen die Batterien aufladen und insgesamt einfach sehr präsent bleiben und nicht zwischendurch dann plötzlich 2 Stunden weg sein irgendwie.
Dein Team ist eigentlich dafür bekannt, dass ihr sehr viel mit Technik arbeitet, auch mit starker KI. Ich glaube, ihr habt gerade wieder eine Partnerschaft bekannt gegeben mit, ich finde es nicht, aber IFM müsste es sein. Danke. Ja. Puh, die Elektrikerin ist mir in mir ins Wach geworden. Welche Rolle spielt für dich Technik dann in solch einer Situation? Kann die dich unterstützen, loszulassen? Oder ist die eigentlich nur ein Richtungsgeber?
Also die Technik ist total omnipräsent auf dem Rennboot und das ist aber dennoch nicht nur jetzt eine Technik-Nerd-Angelegenheit. Ich finde es so schön, diese Konfrontation Mensch-Natur-Technik irgendwie. Wir setzen uns die ganze Zeit mit Wind, Wellen und Wetter auseinander und der Technik, aber dann letztendlich das noch schwieriger ist irgendwie diese mentale Seite. Aber um auf deine Frage zu antworten, die Wir haben dann so Technik, die hält zum Beispiel das Boot auf Kurs. Der Autopilot steuert, wenn ich jetzt alleine segel und da kein anderer ist. Und dann gibt es alle möglichen Sensoren und Alarme. Das Boot liegt zu schräg, fährt zu schnell, der Wind dreht oder irgendwo ist die Last zu hoch oder sowas. Und insofern hilft es dann natürlich zu schlafen, wenn ich weiß, okay, ich werde in der Regel geweckt von meiner Technik, wenn jetzt irgendwie in den nächsten 5 oder 20 Minuten irgendeine dramatische Windänderung sein sollte oder da.
Jeder redet drüber, deswegen muss ich fast fragen, welche Rolle spielt bei eurer Technik künstliche Intelligenz? Ist da schon viel in den Systemen verbaut?
Ja, also es spielt eine Rolle. Und zwar, also ein Anwendungsfall ist eine Verarbeitung von Bilddaten aus einer Infrarotkamera, die nach vorne schaut und eben lernen soll, ist das jetzt eine Welle, eine steile Welle oder ist da jetzt, treibt da der berühmte Container oder ist da ein anderes Schiff? Und dann eben entsprechend Alarm zu schlagen. Und dazu wird ein Bildmodell irgendwie trainiert.
Oh, ich stelle mir vor, dafür Trainingsdaten zu finden, ist gar nicht so einfach.
Die haben mit dem Versicherer zusammengearbeitet, was soll auch Kollisionen mit anderen Schiffen natürlich vermeiden. Mhm. Und haben die gesamte Flotte damit ausgestattet. Und das ist schon seit über 10 Jahren. Und da gibt es jetzt schon eine ganze Reihe von Fortschritten. Ein innovatives Unternehmen, CAI heißen die. Ein Deutscher, der das vorantreibt. Das ist also ein ganz spannender Anwendungsfall. Und
geht der auch für Eisschollen?
Ist ja, klar, also letztendlich alles. Also es gibt dann auch Fehlalarme für Vögel tatsächlich. Und in den Südmeeren fliegen und begleiten uns ja die Albatrosse, diese ganz großen, schönen Vögel. Und der Warnton des Gerätes ist leicht anders, ob es jetzt sozusagen irgendwie ein großer, markanter Gegenstand ist oder so eine ganz kleine mögliche Störwarnung oder Störsignal und dann hört man schon dieses, man lebt eigentlich mit diesem Piepen, Bip, Bip und das weiß, ist wieder ein Albatros vorne vom Schiff lang geflogen. Und das kann dann das Unterbewusstsein irgendwann schon filtern. Ist da jetzt wirklich eine Warnung oder ist das wieder nur ein Albatros gewesen? In dem neuen Zyklus wird AI eine größere Rolle spielen und ich glaube, dass das auch vielleicht für den Sieg der nächsten Vorne Globe entscheidend sein wird, weil ja diese Steuerung des Schiffes es ist immer noch so, bei bestimmten Bedingungen kann der Mensch besser steuern. Und das sind eigentlich da, wo wir die größten Performance-Unterschiede sehen, ob der Mensch steuert oder die Maschine. Und da wäre der Unterschied zwischen meinem alten und neuen Schiff geringer, als ob ich von Hand steuere oder eben mit der Maschine. Und diesen Unterschied, den glauben wir, können wir eben mit AI und anderen Steuerungstechniken verbessern. Und das ist sozusagen, ich weiß nicht, wie weit wir ins technische Detail gehen wollen, aber es ist sozusagen historisch, bisher haben wir sozusagen so eine proportionale Steuerung gehabt. Es gibt irgendeinen Parameter, zum Beispiel die Schräglage des Schiffes und proportional passe ich den Kurs an oder die, ich sag mal, das Schiff soll den Kurs halten, weicht vom Kurs ab und dann lege ich entsprechend einen Steuerimpuls und komme wieder zurück und oszilliere so ein bisschen um meinen.
Ja, viel spannender finde ich, widersprichst du der Technik manchmal oder lässt du es einfach laufen?
Man greift oft ein und justiert das sozusagen nach, weil das eben so imperfekt ist und es nicht so toll funktioniert wie, und man sitzt da als Segler und denkt, jetzt musst du das doch eigentlich besser wissen. Und dazu ist halt der nächste Schritt in Zukunft Model Predictive Control oder Controlling, MPC. Und das ist, da geht es dann darum, dass wirklich ein gesamtes Umweltmodell, dass die Art und Weise, wie das Schiff eben mit der Umwelt interagiert, umfassend versteht und nicht nur sozusagen proportional auf einige Einstellungen.
Das eröffnet für mich neue Möglichkeiten, weil du weißt ja, ich will irgendwann auch um die Welt segeln, bin aber die schlechteste Seglerin, die es gibt. Also ich schaffe es mit ein bisschen Glück raus aus dem Hafenbecken. Aber vielleicht mit der Technik habe ich in Zukunft eine Chance. Was ich unbedingt will, ist dabei ja trotzdem beruflich Kurs halten, weshalb ich dir auch viele Fragen stelle. Bei dir ist ein bisschen andersrum. Bei dir hat, glaube ich, dein Traum deinen Beruf geformt. Oder ist Segeln überhaupt noch dein Traum?
Das Hobby zum Beruf machen oder den Beruf zum Hobby machen. Also das würde ich eigentlich eher empfehlen. Man sollte immer den Beruf zum Hobby machen. Ich glaube, das bedeutet, dass man das, was man beruflich macht, so gerne macht, dass man es dann mit Leidenschaft als Hobby weitertreibt.
Oder andersrum, Menschen um sich herum haben, die den Beruf lustig machen. Also ich kann sagen, ja, von meinem Team, ich arbeite wahnsinnig gern mit denen. Trotzdem hat es bei dir ja mit einem Gedanken angefangen, du wolltest was erreichen und daraus ist mittlerweile ein Team gewachsen. Das Team Alicia wird dieses Jahr 10 Jahre alt, glaube ich. Du bist da Geschäftsführer, es ist deine Firma. Du hast daraus was aufgebaut, was, ja, wie du selber feststellst, global einen riesen Impact hat. Also bei dir, man müsste ja fast sagen, um so erfolgreich zu sein, muss man mit dem Traum anfangen.
Ja, also so eine These könnte vielleicht sein, dass wirklich Träume, also sicherlich hast du auch Träume. Ich glaube, alle erfolgreichen Unternehmer haben letztendlich Träume oder du du kannst nicht sozusagen einfach nur irgendwie trockene Leistung bringen, wenn da nicht irgendwo so ein Feuer ist oder irgendwas da tiefer in einem ist. Und man kann es Traum nennen oder vielleicht klingt es zu romantisch für manch einen Unternehmer oder Unternehmerin. Aber bei mir, ich nenne das Traum, weil es war wirklich, als Jugendlicher habe ich eben Filme gesehen und Bücher gelesen und also saß ich auf meiner Couch im Winter da irgendwie und dachte, ich muss morgen wieder zur Schule gehen und es ist hier diese kleine Welt in dieser Kleinstadt und ich will da irgendwie raus in die große Welt. Und dann fing man so an, davon zu träumen und ja genau, und das ist einfach geblieben und das ist heute auch immer noch
so. Später wird es ja zum Ziel. Wenn der Traum erstmal so ein bisschen ausformuliert ist, dann kann sowas ja zu einem guten Ziel wachsen. Weißt du noch, wann du dich getraut hast, deinen Traum das erste Mal auszusprechen? Also wann hast du das erste Mal zu jemandem gesagt, ich möchte bei der Wendy Globe mitsegeln?
Ja, ich weiß auf jeden, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß noch, wie lange ich damit also gezögert habe, weil man natürlich auch so ein bisschen Respekt davor hat und will sich jetzt auch nicht lächerlich machen. Und natürlich habe ich erstmal das Mini-Transat gesegelt für die kleinsten Boote, die es gibt, als 18-Jähriger direkt nach dem Abitur. Und wann kam das Wendy Globe dann? Ich habe es so natürlich im Freundeskreis gesagt und das... Ja, und ich glaube...
Das ist ja auch eine Übung. Also was du sagst, diesen Traum am Anfang ist der ja fast schützenswert. Den gleich auszusprechen, finde ich persönlich total schwer. Also ich merke das auch bei mir, sowas laut zu sagen, was ich erreichen will, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich es schaffe, da habe ich totale Hemmschwellen. Und desto mehr ich es übe, mal so nebenbei, desto besser funktioniert es, glaube ich es. Aber als Unternehmerin weiß ich, wenn ich Ziele klar ausspreche, kann ich sie auch erreichen.
Ja, es ist sogar eine Voraussetzung und hat auch einen Wert an sich, selbst wenn man sie dann nicht erreicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel an die nächste Wendy Globe denke und ich würde jetzt einfach mich mal öfter trauen und fange ich so ein bisschen an, ich sage, die will ich jetzt gewinnen. Aller guten Dinge sind drei, wir haben alle Voraussetzungen, wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen. Die will ich jetzt gewinnen oder die wollen wir jetzt gewinnen. Ich finde, selbst wenn wir das dann nicht schaffen, es hat einfach einen Wert, sich ein Ziel zu setzen und dran zu glauben und das wirklich zu verkörpern und darauf hinzuarbeiten. Und weil, ja, Ziele reißen auch irgendwie mit und setzen einfach eine positive Energie frei. Und ich bin selbst immer gerne mit Leuten auch zusammen oder umgeben, die irgendwelche verrückten Ziele haben oder überhaupt Ziele haben, überhaupt Träume haben. Ich finde, das
hat was Motivierendes, wenn jemand seine Richtung kennt. So.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es unseren Sport überhaupt gibt, weil eben es gibt ja nicht so viele extravagante Möglichkeiten, also es ist jetzt ein sehr extravagantes Ziel, alleine um die Welt so ein Rennen zu segeln und das dann auch noch zu gewinnen und so, aber da ist halt auch, glaube ich, ein Wert drin für Leute, die in unserem Umfeld sind, um uns herum einfach die Energie, die so ein Ziel irgendwie mit sich bringt oder so eine Zielsetzung.
Ich glaube, das setzt was frei und in der Teammotivation spielt es eine übergeordnete Rolle. Ich habe immer einen kleinen Block in dem Podcast, wo ich schnelle Fragen stelle und gerne schnelle Antworten hätte.
Den Werbeblock.
Naja, ist kein Werbeblock, den habe ich nicht. Das machen wir ohne Werbung. Ist irgendwie spannender auch als Zuhörer. Aber 5 Fragen, 5 Antworten. Wann warst du das letzte Mal richtig wütend?
Da bin ich jetzt, glaube ich, schon irgendwie nicht so schnell gerade in der Antwort.
Wann hast du das letzte Mal laut gelacht?
Gestern Abend haben wir rumgescherzt und gelacht. Da war ich mit einem Freund aus der Schweiz essen. Er hat im Restaurant meinen Hund vorgestellt, der ist ja Lilly. Und den fragten die, ist der so klein? Ist das noch ein Welpe oder was? Nee, ist der schon 7. Der wächst am Ende. Das fand ich irgendwie lustig. Okay.
Wann hattest du das letzte Mal Angst?
Der wird am Ende dann ganz plötzlich ganz groß.
Zurück zur Angstfrage. Wann hattest du das letzte Mal Angst?
Ich habe eigentlich immer so ein bisschen so eine unterschwellige Angst, dass ich irgendwas falsch mache oder dass wir irgendwie plötzlich kein Geld mehr haben oder dass wir dass das Schiff nicht schnell ist oder irgendwie. Also das ist auch so eine Umsicht, glaube ich, die natürlich dafür sorgt, vielleicht, dass wir nicht so viele Fehler machen, hoffentlich.
Wann hast also du das letzte Mal? Oh, ich werde dich unterbrechen. Ja, das sind kurze gerne, Fragen, gerne, kurze gerne, Antworten. Okay, ja. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Gestern.
Was hat dich in letzter Zeit begeistert oder wer?
Ich habe eine Seglerin im Team, mit der ich letztens über ihre Ziele gesprochen habe. Da dachte ich, es ist so, da wollte ich auch eben ein bisschen drauf anspielen, oder da dachte ich immer, es ist so begeisternd, wenn jemand sich so ein irres Ziel setzt. Und das allein fasziniert mich. Ich würde gerne irgendwie das unterstützen.
Gibt es ein Meerestier, das dich begeistert?
Ja, der Albatros. Also das ist jetzt ja ein Meeresvogel, der aus der Antarktis startet oder aus Südamerika und rund um die Antarktis sozusagen Weltumflüge machen kann, der monatelang auf See bleiben kann, 3 Meter Spannweite und einfach ein ganz eleganter Gleiter ist, weil der seine Flügel so einrasten kann, dass er keine Muskelkraft braucht, um die Flügel zu halten. Und das sieht einfach ganz toll aus, wenn er durch die Südmeere fliegt.
Verändert sich dein Blick auf das Meer oder den Ozean, wenn du ihn nicht nur als Rennstrecke siehst, sondern als Zuhause, als Lebensraum erlebst?
Ja, ich sehe ihn ja ganz wenig als Rennstrecke. Ich bin ja mit dem Segeln aufgewachsen durch meinen Vater und fühle mich dem Meer irgendwie auf dem Meersein ganz eng verbunden. Und ich würde sagen, mein Blick verändert sich durch das viele Segeln auf die Ozeane, aber auch auf den Planeten, also einfach der Umstand, dass wir in so kurzer Zeit einmal um diese blaue Murmel rumsegeln können, das gibt einem so ein Gefühl davon, auch wie endlich das ist, wie klein. Auch auf dem Meer wird man sich der Erdkrümmung viel bewusster, weil sozusagen der andere Segler, der Konkurrent, der neben mir segelt, der braucht nur 2 Meilen entfernt zu sein, dann sehe ich nur noch die Hälfte seines Mastes. Also so rund und so klein ist unser Planet. Und all solche Eindrücke nimmt man dann auch mit nach Hause.
Ja, dabei ist der Ozean so wichtig. Gibt es etwas, was wir als Menschen oft unterschätzen?
Ja, komplett. Die Bedeutung des Ozeans ist komplett ignoriert und unbekannt in der Breite der Gesellschaft, auch in unserem Schulbildungskanon unterbelichtet. Denn irgendwie ist es sozusagen der Eckpfeiler des Life-Support-Systems unseres Planeten, könnte man es auch sagen, produziert Sauerstoff, speichert das CO2, reguliert die Atmosphäre, die Temperatur. Er ist auch der größte Lebensraum mit weitem Abstand auf unserem Planeten. Und er hat ganz viele solche Superlative. Die größte Bedrohung für die Ozeane sind die CO2-Emissionen unserer Industrie. Und weil sozusagen den erhöhten CO2-Gehalt und die Wärmeenergie, die letztendlich durch den Klimawandel, durch die Erderwärmung in die Ozeane eingetragen wird. Das ist sozusagen ein ganz profunder chemischer, physikalischer und grundgreifender Eingriff und Wandel dieses riesigen Erdsystems. Wenn sich die Temperatur des Ozeans und eben ganze Klimasysteme verändern, ich meine, dagegen sind wir dann wirklich ganz klein, selbst mit unseren größten Industrien. Und dann gibt es natürlich solche Vorstellungen wie Geoengineering und dies. Und es gibt natürlich so eine Art menschlicher Hybris, wo wir mit dieser riesigen, tollen, globalen Ökonomie, die wir aufgebaut haben, irgendwie denken, wir könnten die ganze Welt irgendwie letztendlich kontrollieren. Aber wenn man sieht, wie groß und stark und tief und wie viel Wärmeenergie in diesen Ozeanen dann letztendlich gespeichert ist, das wird die nächsten 100 Jahre ganz große Auswirkungen haben, selbst wenn wir heute kein einziges Gramm CO2 mehr emittieren würden.
Ihr hattet ja ganz früh den Claim A Race We Must Win und Climate Action Now, glaube ich. Wann hast du dich entschieden, in Forschung zu investieren, also wirklich auch in unsere Umwelt zu investieren?
Dieses Projekt ging eigentlich los 2017, haben wir ein Labor angeschafft, was an Bord installiert ist, an Bord des Rennbootes und automatisch Ozeandaten sammelt. Und in dem Zuge auch zeitgleich haben wir eine Bildungskampagne irgendwie angefangen. Und die hat sich auch immer weiterentwickelt und ist auch noch dabei, sich weiterzuentwickeln, auch mit noch sich zu verästeln und zu verzweigen. Auch die Unternehmen, die mit uns arbeiten, promoten das zum Teil. Diesen Spruch haben wir seit 2019, als wir mit Greta Thunberg über den Atlantik gefahren sind, kam der zu uns. Dann gab es auch noch Unite Behind the Science. Das war der Spruch von Greta, wir hatten mit ihr geguckt, was möchtest du gerne auf Segel schreiben, weil wir da auch gerade neue Segel bekommen hatten. Und dann hat sie mit ihrem Friday for Future Movement so eine Umfrage gestartet und ganz viele Vorschläge. Und dann kam das am Ende dabei raus, Unite Behind the Science.
Ich glaube, also jetzt mal aus unternehmerischer Sicht, das Umweltrisiko ist das größte Risiko, was uns alle trifft. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch uns als Gesellschaft. Und ich glaube, es ist seit 10 Jahren Bestandteil vom Global Risk Report. Trotzdem haben wir große Schwierigkeiten, ins Handeln zu kommen, wenn ich das mal so übersetzen darf. Also ich sehe in der Wirtschaft, Familienunternehmen sind von Natur aus nachhaltig, aber oft fehlt uns auch die Idee, wo die großen Hebel sind. Wie kriegst du Unternehmer ins Handeln?
Ja, also ich sage nochmal, ich habe auch so ein bisschen so eine politische Brille und ich glaube, dass auch eben große und mittlere Unternehmen eben auch starken politischen Einfluss haben können. Und letztendlich glaube ich ganz stark an Regulierung und dieses ganze Klimathema einzufangen ohne Regulierung ist total schwierig. Letztendlich brauchen wir natürlich eine CO2-Steuer und solche Sachen. Und es kann nicht einfach billiger sein, die Umwelt zu zerstören. Und das muss sozusagen, irgendwann müssen die grünen Lösungen, klimafreundlichen Lösungen die günstigeren sein. Alle möglichen spannenden Themen, die auch irgendwie ja total konstruktiv sind. Und wenn man das irgendwie auch als in der öffentlichen Rolle, die jeder Unternehmer ja hat und nach innen oder in seiner Industrie, eben nicht irgendwie ideologisch dagegen anzugehen, dass es diesen Wandel eben braucht zu einer Dekarbonisierung der Gesellschaft. Ich finde das eigentlich das noch viel wichtiger, sozusagen eine politische Haltung, als ob jetzt dein Unternehmen Bio-Isolierung, Bioplastik verwendet oder sowas.
Vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen was zu eurer Forschungsflotte. Ich finde, ihr macht da was, was Unternehmer inspiriert, also mich zumindest inspiriert und wo ich denke, wow, ich könnte ja auch in Impact-Startups investieren, die aus eurem, ihr habt ja ein ganz tolles Netzwerk aufgebaut, rauskommen und damit einen Impact leisten. Und was siehst du da als Chance?
Also du fragtest ja zu Startups aus unserem Netzwerk, da gibt es ja echt so tolle Leute. Und hier in Hamburg gibt es zum Beispiel Anne Lamp, die Traceless gegründet hat. Ich weiß nicht, ob natürlich. Du von der gehört hast. Und das finde ich einfach so ein tolles Beispiel, dass sich ja auch viele aneignen. Der Umweltminister läuft damit rum und viele andere. Und es ist auch für Hamburg einfach so ein tolles Vorzeigeprojekt. Eben die haben ja eben diese Technik entwickelt, mit Biopolymer so eine Art Plastikersatz für viele Anwendungen zu schaffen. Und das kann man nachher bedenkenlos in den Ozean schmeißen, weil sich das dann irgendwann wieder auflöst.
Da glaube ich ja fast mehr dran, über so Technik und Innovation Themen zu ändern, als zu versuchen, Behavior oder wie wir Menschen mit Dingen umgehen zu ändern, weil es so viel schwerer ist, weil wir ja alle Gewohnheitstiere sind.
Da bin ich wahrscheinlich ähnlich wie du vielleicht. Was mich am meisten persönlich begeistert, sind auch diese technischen Lösungen, also die unternehmerischen und technischen Lösungen, wie wir haben uns eingebracht bei einem unserer Sponsoren, bei Hapag-Lloyd. Die Schifffahrt macht ja sehr viele Emissionen. Zwar nicht pro transportierter Tonne sozusagen, da ist das in der Containerschifffahrt echt wenig, aber insgesamt ist es natürlich ein Riesenthema und das ist auch total schwer zu dekarbonisieren, aber es gibt trotzdem Routen, wo gute Winde sind, wo man auch zusätzliche automatisierte Segel auf diese Schiffe heutzutage bauen kann und dann 30% Kraftstoff sparen kann. Da haben wir eben mit Hapag-Lloyd ein großes Thema angeschoben und 2 Jahre gab es dort ein Entwicklungsprojekt. Es gibt jetzt ein fertig entwickeltes 330 Meter Schiff, von dem 5 Exemplare gebaut werden sollen. Jetzt ist der Ölpreis im Moment auch wieder ein bisschen höher und das sind dann ganz gute Voraussetzungen, dass das hoffentlich bald positiv beschieden wird. Also ich glaube da noch dran und das sind eben genau dieses konkrete Tun, was ich besonders irgendwie, wo ich eine besondere Affinität zu hätte.
Am Ende, so sehr der Benzinpreis den Verbraucher quält und der darunter leidet, das macht natürlich was mit uns. Wir stellen fest, dass wir in Deutschland keine eigenen Ressourcen haben und dringend umdenken müssen. Lass uns nochmal zurückkommen zu deinem unternehmerischen Handeln. Du hast irgendwann entschieden, nicht nur das Rennen um die Welt dir anzuschauen, sondern auch das Forschungsthema. Bei beiden Themen spielt, glaube ich, Geld und Investitionen, also auch Geldgeber, eine große Rolle. Ich kenne es jetzt aus den Startups, wo ich investiere, die haben so einen Hustle und auch immer, wenn die raisen, die sind völlig fertig, weil es kostet ja total viel Kraft, wie Stehaufmännchen. Ich glaube, du bist auch so ein Stehaufmännchen, weil du immer nach Geldquellen suchst, richtig?
Richtig, ja, super anstrengend.
Was macht das mit dir?
Ja, es lenkt natürlich ein bisschen ab vom Sport, von der Technik und von unseren eigentlichen Aufgaben. Andererseits ist es vielleicht aber auch, ja, also es ist einfach auch ein spannender Teil der Herausforderung. Bringt uns natürlich einfach auch mit der Realität der unternehmerischen Gesellschaft immer wieder in Kontakt und sozusagen lässt uns auch nicht irgendwie abheben, wenn wir jetzt irgendwie bis ans Lebensende komplett durchfinanziert werden, dann könnte man auch vielleicht einfach so ein bisschen die Realität aus dem Auge verlieren. Und so merkt man natürlich im Moment auch, ist irgendwie nicht ganz so einfach. Zeiten der Unsicherheiten sind keine guten Zeiten, um zu sagen, ich mache jetzt mal ein langfristiges Investment, eine Partnerschaft mit einem Team oder sowas. Das ist im Moment nicht ganz so einfach wie in anderen Phasen. Und wir hatten eine Phase, also 21, 22, da kamen wirklich Unternehmen zu uns regelmäßig und sagten, hey, wir wollen mit euch über Nachhaltigkeit kommunizieren oder ihr sollt so ein Vehikel für uns sein. Und da haben wir auch tolle Partnerschaften begründet, zum Beispiel mit der Zürich-Versicherung in der Zeit. Und jetzt ist das leider natürlich nicht mehr so en vogue, nicht mehr ganz so und das nicht mehr ganz so Thema. Jetzt rufen Leute an, die sagen, wir wollen jetzt mit euch über Defense-Themen machen. Und dann also gibt es auch schon, irgendjemand hat neulich auf so einer Podiumsdiskussion gesagt, Defense is the new sustainability. Also das, da haben sich Themen stark verschoben und Wirklichkeiten auch für uns verändert.
Ich hoffe, dass wir da nicht alle zu sehr in die gleiche Richtung rennen, weil wir brauchen ja beides.
Ja, und vor allem, es gibt ja eine total dolle Verbindung, dieses Umsteigen, die Energiewende, das stärkere Einbeziehen von alternativen Energiequellen ist natürlich das, der größte Sicherheitsfaktor für Landwirte.
Unabhängigkeit ist auch eine Form von Defense.
Ja, Energieunabhängigkeit, Energiesicherheit. Ich meine, die meisten Kriege drehen sich um Ressourcen, Öl und solche Themen.
Tatsächlich, ja. Ich möchte noch mal zu dir, mit dir als Führungskraft sprechen, weil ich glaube, dass du selber total viel Kraft einbringst in den Hustle. Das merke ich. Ich habe mich immer mal gefragt, wie viele Unterhaltungen du gleichzeitig auf WhatsApp führst, mit wie vielen Menschen du wahrscheinlich kommunizierst, allein um dein Authentisches einzubringen und da dran zu bleiben. Aber die Frage brauchst du nicht beantworten, dann lasse ich dich raus. Aber wie gibst du sowas an dein Team weiter? Wie motivierst du dein Team, für dich mitzuraisen? Und wie verteilst du Aufgaben?
Ja, eigentlich ist unser Team, die Kernaufgabe ist jetzt nicht, kontinuierlich Geld zu suchen, sondern wir versuchen, unsere Projektzyklen zu finanzieren und sind jetzt eigentlich auch ganz gut aufgestellt bis 2030, auch wenn uns ein Partner im Moment noch fehlt, beziehungsweise einen Partner noch suchen in der Gruppe von Unternehmen. Aber das sozusagen, wenn das abgeschlossen ist, konzentrieren wir uns wieder auf unsere eigentlichen Aufgaben. Eben eine gute Kampagne zu machen und ja, und dieses ja sozusagen so Partnerschaften, um unsere Thematik zu bauen, das ist auch nichts, wo ich Erfolg hatte bisher oder mich leicht getan habe, das zu delegieren.
Aber jetzt bist du in einem Podcast, wo viele Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören. Was fehlt dir konkret?
Also wir haben eine Gruppe von Unternehmen, 5 Brands, die wir sozusagen als Main-Partner mitnehmen in unsere Kampagne die nächsten 4 Jahre. Und da suchen wir eben noch eine Brand zusätzlich. Und da gucken wir natürlich, was für Unternehmen haben welche Schnittmengen mit uns. Wer kann uns sozusagen auch vielleicht technologisch helfen, zum Beispiel im AI-Bereich. Diese Thematik, die ich eben erklärt hatte mit dem Autopiloten, da brauchen wir wirklich Ressourcen, Ideen, Leute, Know-how, um da wettbewerbsfähig zu bleiben und zu werden.
Ich habe bei dir gesehen, dass du dein Team begeistern kannst, dass du die unheimlich gut motivierst, weil jeder in deinem Team brennt für die Sache. Jetzt ist es ein bisschen anders als im Tiefbau, das gebe ich zu. Segeln hat irgendwie auch einen Abenteueraspekt. Aber was machst du? Was ist deine geheime Zutat, um die alle am Laufen zu halten?
Also ganz doll vertraue ich auf meine Intuition. So mit den Leuten und es ist auch manchmal recht, ja, es ist eine bestimmte Art und einfach ein sehr persönlicher Austausch. Wir sind ja 35 Leute insgesamt. Wir managen auch noch eine italienische Seglerin. Also in diesem gesamten großen Team sind wir 45 Leute. Aber in dem Kernteam ist es wirklich ein sehr, sehr persönlicher Austausch. So finde ich, für mich, wir sind zusammen in diesem Abenteuer und zusammen in diesem Quest und dieser Challenge irgendwie.
Du hast in deinem Team auch manchmal schwere Themen und schwere Entscheidungen. Und ich weiß, so ziemlich parallel zu uns leider ist bei euch auch ein Mitarbeiter verstorben oder jemand, der als Forscher mit an Bord war, glaube ich. Wie gehst du mit sowas um?
Auch sehr intuitiv. Also wir haben wirklich einfach versucht, zu gucken, was ist jetzt wichtig. Und es war natürlich eine schwierige Situation. Das war dann einfach ich war da sehr stolz auf unser Team, weil wir innerhalb kürzester Zeit haben wir die wichtigsten Fragen sozusagen und den Support, den wir von außen leisten konnten, sehr schnell auf die Beine gestellt. Also ganz spezialisierte psychologische Unterstützung für die Mannschaft, die natürlich eine schwierige Situation hat, auf dem Forschungsboot dort irgendwo remote am Ende der Welt zusammenzusitzen und eben mit dieser Situation umgehen zu müssen. Und da haben wir sozusagen in unserem Netzwerk Leute aus dem Militär, Leute aus dem Ocean Race, die vor 30 Jahren schon solche Fälle hatten, ein irres Erfahrungsnetzwerk, auf das wir zurückgreifen konnten und wo wir nachts um 4 angefangen, das zu organisieren. Morgens um 9 hatten wir schon Leute am Telefon, die dort interveniert haben und abends der Tag abgeschlossen mit einer fertigen auch Krisenkommunikationsplanung, weil natürlich auch für die Familie nichts unangenehmer ist als diese Anrufe von irgendwelchen Zeitungen, die sagen, was ist da los, und haben alles logistisch und so gut es ging dann organisiert. Und da konnte ich einfach auch mal sehen, wenn so eine Krise auftritt, dann ist das Team auch schon sehr erwachsen und hat schon viele tolle Ressourcen, um eben solche Situationen zu lösen.
Du hast eins angesprochen, Expertise. Ich glaube ja gerade in so Extremsituationen, und Trauer und Verlust ist ja auch eine sehr krasse Extremsituation, spielt immer eine große Rolle. Auf was für Expertisen greifst du sonst noch gerne zurück?
Ja, ein ganz diverses Netzwerk. Journalisten, Finanzleute, Steuerleute, Technik, also wirklich in allen Bereichen. Und Mentalcoaches, Psychologen, Mindset-Coach, Fitness-Coach, also wirklich, das ist ja ein Riesenprivileg, im Spitzensport unterwegs zu sein, wo man eben auch dann die Ressourcen hat, um solche Themen dann zum Teil so mit so viel Aufmerksamkeit zu bearbeiten.
Ich glaube, ihr gehört zu den Besten, weil du so denkst, weil du nie unbedingt der Schlauste im Raum sein willst, sondern immer guckst, wer um dich rum noch mehr kann. Wenn du auf deine letzten Jahre so zurückblickst, seit du auch das erste Mal bei der Wendy Globe mitgesegelt bist, bis heute, was ist die wichtigste Lektion, die du mitnimmst?
Also mein Thema jetzt ist dieser Fokus auf das eben Loslassen. Und Loslassen auch von dem Wunsch von Kontrolle. Mein erstes Wendy Globe war auch von so einer inneren Anspannung geprägt, zu sagen, ich bin jetzt der erste Deutsche, der das hier macht, und ich habe das, sage ich mal so, mit Ach und Krach geschafft, jetzt hier an den Start zu kommen. Und wenn ich jetzt bei meinem ersten Rennen mit Machtbruch in Woche 2 ausscheide, dann werden nur alle deutschen Vorteile bestätigt sein. Dieser blöde französische Hasardeurssport, was soll das? War schon immer eine dumme Idee. Und deswegen wollte ich bei dem ersten Mal, ich glaube, unbedingt ins Ziel kommen und das sicher und souverän abliefern, und jetzt kann ich irgendwie mehr loslassen, weil ich kann es letztendlich auch nicht bis zum Ende kontrollieren, und ein bisschen Glück gehört auch dazu, und das ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung, um eben so ein Ding auch gewinnen zu können. Das kann man eben nicht, wenn man komplett mit dem Messer unterm Hals, auch finanziell damals war das ziemlich schwierig noch, das kann man eben nicht, wenn man sozusagen so viel Druck im Nacken hat.
Und wenn du auf deinen Weg schaust, vom ersten unausgesprochenen Lebenstraum bis jetzt, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Vielleicht deinem 60-jährigen Boris?
Ich habe so eine schöne, es gibt so eine schöne Aufnahme von so einem, das kommt so aus dem Herzen, bei der Ankunft des ersten Wendy Globes. Und das ist immer noch für mich so einer der schönsten Momente. Und dass ich das in dem Moment so gesagt habe, dass dich da immer wieder dran zu erinnern, wenn du irgendwie ein Ziel hast und einen Traum und glaubst daran, es kann Wirklichkeit werden.
Und was hat dich mutiger gemacht auf deiner Reise bis heute?
Ich glaube, die Leute, die Leute, die uns auf dem Weg begleiten, unterstützen, dazukommen, uns zusprechen und die Leute.
Welchen Wert aus dem Segeln oder jetzt aus deiner Karriere trägst du bis heute mit dir, und welcher Wert stärkt dich am meisten?
Ich glaube, Demut ist so ein Wert, weil das, glaube ich, haben wir alle, die Hochseesegler sind alles so ein bisschen demütige Leute, glaube ich, weil du kannst dich da draußen nicht verstellen, nicht verstecken, gibt nicht irgendjemand anders, der Schuld hat, sondern du bist einfach nackt gegenüber der Herausforderung, der Technik und der Umwelt, der Natur. Du bist auf dem, das Meer macht einen auf gewisser Weise ein bisschen demütig. Das Meer bleibt am Ende natürlich auch der eigentliche Boss da draußen.
Ich mache immer eine Übung zum Schluss. Etwas, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen können und auch selber ausprobieren können. Hast du etwas, was man auch zu Hause mal zwischendurch machen kann, was Risikomanagement erleichtert oder vielleicht auch einfach Stressmanagement oder zum Angstabbau?
Die Atemübung.
Zeig mal.
Also du kannst, es gibt, das habe ich von meinem Mindset-Coach gelernt, Scott, ein super Typ, der hat mir erklärt, es gibt eben zwei Zustände unseres Nervensystems, und das eine ist Parasympathikus, und man will eben, und den kann man einfach aktivieren, indem man doppelt so lange ausatmet, wie man einatmet. Haben alle schon mal gehört und gelernt, also wenn man durch die Nase einatmet und dann durch den Mund so ausatmet, als würde man eine Kerze auspusten, und das eben, man braucht jetzt auch gar nicht zählen oder so, sondern einfach nur ganz lange ausatmen und tief einatmen, und wenn man das regelmäßig macht, immer wieder Und dann reicht schon manchmal nur einmal so ganz kurz dran zu denken und das kann schon die Beruhigung auslösen. Das klingt so profan, aber es hat wirklich so eine ganz tiefgründige physiologische Wirkung.
Ich glaube, die ist tatsächlich eine, die auch zwischendurch mal eingebaut werden kann, um klaren Kopf zu kriegen oder vielleicht sich einfach mal zu sammeln in so einem Moment, wo alles zu viel wird. Also einatmen, doppelt so lange ausatmen, als ob ich eine Kerze auspuste. Zum Schluss die alles entscheidende Frage. Was wäre, wenn du die Wendy Globe gewinnst? Was ändert sich für dich?
Es gibt so ein ganz großes Nachdenken über dieses Ziel des Gewinns und überhaupt den Wert des Gewinns. Und man kann ja sagen, the winner takes it all. Oder es gibt auch so einen Spruch, winning is for losers oder irgendwie so. Also ich habe dann auch eine ambivalente Beziehung zu. Ich will dieses tolle Abenteuer Wendy Globe nicht auf das sportliche Resultat reduzieren. Aber trotzdem glaube ich, dass es einfach für mich eine tolle Sache wäre. Ich will das einfach, ich finde es total toll, ich finde es total geil, das zu gewinnen. Aber auch dieser ganze Effort von uns mit der Umweltbotschaft, die finde ich, die wird einfach unheimlich viel stärker, wenn die von einem der gut platzierten Schiffe kommt und nicht von einem aus dem hinteren Teil der Flotte.
Da kann ich dich aber beruhigen, ihr habt ESG jetzt schon erlebbar gemacht. Und egal, wo ihr landet, die Umweltbotschaft von euch ist, glaube ich, sehr deutlich. Ich hoffe, dass die alle verstehen und auch weiterhin mitarbeiten. Und ich hoffe, dass ihr noch viel mehr Boote in eure Forschungsflotte bekommt. Denn da sehe ich ein Riesenpotenzial. Danke, dass du heute bei mir warst, dass du allen meinen Fragen einfach so eine Antwort gegeben hast und dass du uns mitgenommen hast in deine Welt. Das war die erste Folge von Voll auf Kurs, weil auch hier hat Boris wieder alle überholt. Ich dachte, er kommt so als 5. oder 6. Gast, aber er hat sich nicht nehmen lassen. Er war gleich der Erste. Timing war gut. Vielen Dank dafür.
Sehr gut. Vielen Dank. Es war schön, hier zu sein.
Das war Voll auf Kurs. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt gerne dem Kanal oder lasst einen Kommentar da. Instagram und LinkedIn findet ihr in den Shownotes. Auch da freue ich mich immer über Feedback. Und wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Voll auf Kurs.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.